Ich möchte meine Bibelarbeit mit einem kurzen Gebet beginnen. Geliebter Herr Jesus Christus, wir kommen vor dir, vor deinem Angesicht, suchen dein Antlitz. Danke, dass du dich nicht abwendest von uns, sondern dass dein Antlitz uns immer wieder und immer wieder, jeden Morgen neu zugewandt ist. Danke, dass wir aufwachen dürfen nach einer Nacht mit dieser Gewissheit, dass du da bist, dass du uns anschaust, dass du uns liebst. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du hier unsere Herzen und Ohren öffnest, dass wir hören auf dein Wort, wie Jünger es tun. Herr, du hast gesagt, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Der Text für die heutige Bibelarbeit steht in Lukas Kapitel 7, Verse 36 bis 50. Und ich möchte ihn aus der Luther-Übersetzung vorlesen. Lukas 7, die Verse 36 bis 50. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach: Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Denaren schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach: Ich denke, der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen, und sprachen bei sich selbst: Wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Ich möchte diese Geschichte aus Lukas 7, 36 bis 50, in der eine Sünderin Jesus die Füße salbt, in drei Bereiche inhaltlich aufteilen und diese aber dann unter der einen großen Frage zusammenfassen oder umklammern, die sich nicht nur durch das ganze siebte Kapitel des Lukas-Evangeliums zieht, sondern eigentlich auch durch das ganze Neues Testament und verdeckt auch durch das Alte Testament und auch in der Kirchengeschichte bis zum heutigen Tag. Nämlich die eine große und entscheidende Frage, wer Jesus ist. Sein Wesen, was er eigentlich will, weshalb wir ihm folgen sollen und nicht, was er nicht will, was ihn kennzeichnet und was ihn so besonders macht. Aus dem Kontext des Kapitels Lukas 7 möchte ich nur drei Verse hervorheben, die diese Frage nach der Person Jesus mehr oder weniger anklingen lassen. In Kapitel 7, 11 bis 17 erweckt Jesus den Jüngling zu Nein von den Toten. Und Furcht ergreift alle, die das sehen, und sie preisen Gott und sprechen: Es ist ein großer Prophet unter uns auferstanden. Und Gott hat sein Volk besucht. Im darauf folgenden Abschnitt von Vers 18 bis 23 wird dann Jesus direkt ohne große Umschweife von Johannes dem Täufer gefragt: Bist du, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und schließlich, direkt bevor unsere Geschichte mit der Sünderin beginnt, hören wir aus dem Munde von Jesus selber die Gerüchte, die über ihn im Volk im Umlauf sind. Er spricht, der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, und ihr sagt, siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und diese Frage nach dem, wer dieser Jesus ist, wird uns in der Geschichte der Sünderin genauso begegnen. Am Anfang und am Ende, in Vers 39, sagt Simon der Pharisäer, wenn dieser ein Prophet wäre, irrealer Konditionalsatz, der das Gegenteilige aussagt, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und zum Schluss noch einmal in Vers 49, wer ist dieser? Wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Also, hiermit meine Bitte an Sie, diese zentrale Frage, diese eine Frage als roten Faden im Blick zu behalten, während wir unsere Geschichte nun aufteilen in drei Bereiche und gemeinsam durchgehen. Teil 1 ist von Vers 36 bis 39 und wird von mir zusammengefasst unter der Frage, was hat Gott mit Sündern zu tun? Was hat Gott und was haben Menschen, die zu Gott gehören, mit Sündern zu tun? Teil 2 geht von Vers 40 bis 47 und wird unter der Frage beobachtet gestellt, wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Und der letzte und der dritte Teil ist von den Versen 48 bis 50 und dieser Teil, den werde ich betiteln mit den Worten Jesu an die Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Das nur als Überblick. Teil 1. Wir haben den Text aus dem Lukas-Evangelium gelesen und wir haben folgende Eingangsszene. Die Frau ist eine in der Stadt bekannte Sünderin. Es wird nicht deutlich, was für eine Sünder genau das ist, und das ist meines Erachtens auch ganz bewusst so von der Bibel hingestellt, dass nicht deutlich wird, dass es hier darum geht, die Sünde zu entblößen, sondern darum geht, dass sie eine stadtbekannte Sünderin war. Diese Frau dringt eigenmächtig in eine absolute Männerdomäne ein. Der Orient, 2000 Jahre noch früher als heute, noch konservativer als heute, ist es eine absolute Männerdomäne, diese Tischgemeinschaft im Hause des Pharisäers. Und das ist das nächste Problem. Von allen Häusern ist das Haus eines Pharisäers nicht der Ort, wo eine Sünderin eigenmächtig eindringen sollte. Sie tut es trotzdem. Sie steuert direkt auf den Ehrengast Jesus zu. Sie benetzt die Füße des Gastes Jesus mit ihren Tränen. Und dazu braucht man viel, also nicht einfach elegant zwei Tränen, die dann hier runter kommen, sondern wirklich ein Weinen, ein Heulen, ein Schluchzen. So sehr, dass die Füße von Jesus nass werden. Und dann merkt sie es, löst ihre Haare in der Öffentlichkeit und trocknet diese Füße Jesu mit ihren Haaren. Dabei liebkost sie unaufhörlich seine Füße mit ihren Küssen. Und das Wort für Küssen, das hier steht, ist nicht dieser französische Kuss, sondern es ist dieses Kataphileo, dieses Abküssen. So wie man Babys abküsst, die sich nicht wehren können. Ja, das kann man bei Kindern, die groß sind, nicht mehr, aber so, das nennt man Kataphileo. Übrigens das Gleiche, womit der Vater in Lukas 15 seinen verlorenen zweiten Sohn abküsst. Genau der gleiche Begriff. Sie küsst also unaufhörlich die Füße von Jesus und sie salbt Jesu Füße mit einer exquisiten Salbe, nicht mit der normalen Olivenöl, sondern sie ist mit einem Alabastron Myrrh, schreibt der Text, eine parfümierte Myrrensalbe, die nach Josephus Angaben locker mal ein Jahresgehalt eines Arbeiters, nämlich circa 300 Denarien, gekostet haben könnte. Ich hatte es vorher erwähnt, dieser irreale Konditionalsatz in der Reaktion des Pharisäers, wenn dieser ein Prophet wäre, drückt deutlich aus, was der Simon zu all dem denkt. Stand am Anfang der Einladung die Frage nach der Person Jesu, ob Prophet, Gottesmann, ja oder nein, noch offen für ihn, so hat sich in seinen Augen durch dieses eine unerwartete Ereignis mit der Sünderin die Frage nun deutlich geklärt. Denn wäre Jesus ein Prophet und Gottesmann, hätte er wissen müssen, dass diese Frau eine Sünderin ist und damit durch ihre Berührung Jesus selber unrein wird. Jesus wehrt ihre Berührung aber nicht ab, sondern lässt sie zu. Was hat Gott mit Sündern zu tun? Der Pharisäer Simon setzt also offenbar voraus, dass auch Jesus grundsätzlich nicht anders denkt als er. Also, dass er der Frau gegenüber auf Distanz gehen würde, diese Berührung nicht erlauben würde, wenn er nur wüsste, wen er vor sich hat hier. Und in dieser Schlussfolgerung, liebe Brüder und Schwestern, liegt eine theologische Annahme, die sich hartnäckig hält. Hartnäckig durch Tausende von Kirchengeschichtsjahren hält. Gott und Sünder haben nichts miteinander zu tun. Und Menschen, die zu ihm gehören, müssen Berührungen mit Sündern in jeglicher Form meiden. Und dieser Gedanke ist deswegen so schwierig und hält sich deswegen so hartnäckig, weil er ja an sich gar nicht so falsch ist. Jeder, der das Alte Testament und die Gesetze gelesen hat und es kennt, würde mir sofort hier ein Gegenargument geben können. Ja, es ist doch nicht falsch. Gott ist heilig. Gott kann mit Sünde nicht existieren. Aber, und jetzt kommt in diese ganze Gleichung Jesus Christus. Und die Frage ist, was bedeutet es uns, wenn Jesus Christus als der menschgewordene Gott hier eine neue Perspektive als fleischgewordenes Wort Gottes selber einen neuen Horizont eröffnet? Jesus kommt hinein in diese Situation und antwortet auf diese geheimen Gedanken des Pharisäers mit einem Gleichnis, wie so oft. Und hier beginnt Teil 2. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Das Evangelium in a nutshell, haben Theologen zu diesem kurzen Gleichnis gesagt. Also das Evangelium in 3 Sätzen zusammengefasst. Und die Frage, die Gott bewegt, die Frage, die Gott bewegt in dieser Zusammenfassung des Evangeliums durch Jesu eigenen Mund, nicht durch mich, durch Jesu eigenen Mund, ist nicht, wer von den beiden wird ihm mehr gehorchen? Wer von den beiden wird mehr opfern? Wer von den beiden wird ihn mehr fürchten und ehren? Alles wahre und richtige Sätze. Aber das ist nicht das, was Jesus hier sagt. Jesus fragt, wer von den beiden wird ihn, den Gläubiger, der beiden die Schuld erlassen hat, mehr lieben? Und damit macht er deutlich, wonach sich Gott anscheinend am meisten sehnt. Wonach sich Gott anscheinend am meisten sehnt. Wer wird ihn mehr lieben? Und wenn wir diese eine Frage, liebe Brüder und Schwestern, nicht richtig beantwortet haben in unserem Leben. Die anderen Fragen sind alle auch richtig, habe ich vorher betont, nicht? Fürchten, ehren, gehorchen, opfern, in die Mission gehen, bleiben, whatever. Alles richtige Fragen. Aber wenn wir diese eine Frage, die als allererstes in Gottes Herz brennt, liebst du mich? Wenn wir diese Frage nicht richtig beantworten können, dann brauchen wir nicht immer wieder versuchen, uns mit anderen Fragen auseinanderzusetzen, die zwar ohne Zweifel richtig und wichtig sind, aber manchmal eben nur auch dazu dienen, dieser ersten und wichtigsten Frage des Evangeliums auszuweichen. Lieben wir Gott? Liebst du mich? Die Sache mit der Liebe ist ja, man kann sie nicht machen. Und darin liegt unser anscheinend größtes Problem. Die Liebe liegt außerhalb unserer Kontrolle. Wir können uns zwingen zu gehorchen. Wir können uns auch zwingen zu opfern. Ist eine Riesenanstrengung, je nachdem, was man opfert, aber es ist möglich. Man kann uns auch zwingen zu fürchten. Aber wir können uns nicht zwingen. Niemand kann uns zwingen zu lieben. Und vielleicht ist das genau der Grund, weshalb Gott nach unserer Liebe fragt. Weil sie nicht erzwungen werden kann, sondern nur echt empfangen und geschenkt werden kann. Und weil Gott das weiß, dass diese Liebe vielleicht das Einzige ist, was echt ist, deswegen fragt vielleicht Gott danach, liebst du mich? Wer von den beiden wird ihn am meisten lieben? Wenn ich diese Bibelarbeit nun in einem Schwerstverbrechergefängnis halten würde, wäre diese Frage wahrscheinlich sehr willkommen. Wer von den beiden, 500 Denare Schuld und 50 Denare Schuld, wird den Gott mehr lieben, den Gläubiger, der ihnen die Schuld vergeben hat? Aber das hier ist kein Gefängnisevent, nicht? Sondern es ist Jumiko, Jugendmissionskonferenz, ein Event der Maximummotivierten, sage ich immer. Der christlichen jungen und auch alten Erwachsenenszene. Alle, who's who, sind alle hier. Die ganz vorne an die Front gehen wollen, Missionare, missionarisch interessiert sind. Nicht nur da auf dem Sofa hocken und ihre McDonald's Nuggets essen, sondern wirklich sagen, ich will was für Gott tun. Maximum motiviert. Von 500 Denaren wahrscheinlich kaum eine Spur, nicht? Alles Jugendbundleiter, die ganze Karriere hoch und runter. Nichts mit 500 Denaren. Und sogar auch 50 Denaren ist zu viel. Hier sitzen vielleicht Menschen, die haben nur ein oder zwei Denare Schulden bei Gott. Was nun? Ich spreche diesen Punkt so explizit an, liebe Brüder und Schwestern, weil ich in den letzten Jahren als theologische Lehrerin mehrmals mitbekommen habe im Unterricht, wie diese Frage, wer wird ihn mehr lieben, für manche meiner Studierenden zu einer niederschmetternden Last zu werden schien. Ja, und was jetzt? Soll ich jetzt jemand ermorden, damit meine Schuld hochgeht auf 500 Denaren? Damit ich dann Gott mehr lieben kann? Was mache ich, wenn ich diese Liebe für Gott nicht so empfinde? Wenn ich nicht so viel vergeben bekommen habe, wer wenig vergeben bekommen hat, der liebt auch wenig. Was mache ich, Frau Kim Rauchels, wenn ich Theologiestudent bin und viel für Gott tun kann, aber diese Liebe, so wie diese Frau in Lukas 7, die ist da nicht. Die spüre ich nicht. Und das ist für einen Christen, aber ganz besonders auch für einen Theologiestudierenden, eine existenzentscheidende Frage. Weil die Frage war nicht, wer wird mir mehr dienen, nicht wahr? Wer wird besser predigen? Wer wird für mich noch mehr Jugendabende und noch größere Veranstaltungen organisieren, sondern wer wird ihn mehr lieben? Es geht dabei in dieser Geschichte nicht um die Größe der Summe der Schuld, sondern um die Konsequenz. Beide konnten es nicht zahlen, egal ob 50 oder 500. Die eine weiß es, der andere weiß es nicht. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe, fragte mal ein frommer Jüngling aus der Oberschicht Jesus. Und Jesus antwortet, du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, deine Mutter und deinen Vater ehren. Und der Jüngling spricht, das habe ich alles gehalten, so wie sie vielleicht auch hier. Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Ich habe mir keine 500 Denare und wahrscheinlich auch keine 50 Denare aufgehäuft. Das habe ich alles gehalten von Jugend an. Und daraufhin antwortet Jesus, eines fehlt dir noch. Eines fehlt dir noch. Nicht 500, nicht 50, sondern nur eines. Aber, und das ist jetzt für sie und für mich, aber das ist das eine, das du anscheinend nicht geben und nicht opfern und nicht machen kannst. Verkauf alles, was du hast. Gib's den Armen und folge mir nach. Ups. Du sollst nicht stehlen, du sollst deinen Vater, deine Mutter ehren. Nicht immer einfach, aber möglich. Verkaufe alles, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen und folge mir nach. Das klingt schon etwas anders als nur ein Mittwochabend für den Jungschartag geopfert oder den Sonntagmorgen für den Gottesdienst. Für alle, die jetzt in tiefste Betrübnis fallen, weil sie schon ihren iPhone-Nummer, 8, 9, meinen verkaufen zu müssen, nach diesem Jumiko. Jesus macht hier kein Muster der Nachfolge fest. Als in Apostelgeschichte 16 der Gefängniswärter von Philippi genau die gleiche Frage stellt, liebe Brüder und Schwestern, genau die gleiche Frage: Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Antwortet Paulus nicht: Verkauf alles, was du hast und gib's den Armen und komm mit uns, sondern er sagt: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Und damit haben wir auch das Stichwort für den dritten und letzten Teil der Bibelarbeit, mit dem auch unsere Geschichte in Vers 50 hier endet. Die Worte Jesu an die Frau: Dein Glaube, Pistis, dein Glaube hat dich gerettet. Was für ein Glaube ist hier gemeint? Was die Frau gemacht hat, ist reingekommen, geschluchzt, die Füße von Jesus benetzt, getrocknet mit ihren Haaren, geküsst, gesalbt. Dein Glaube hat dich gerettet. Was für ein Glaube ist hier gemeint? Immer wenn wir Glaube hören, das ist das Stichwort unseres Christentums, nicht nur seit der Reformation. Was für ein Glaube ist hier gemeint? Glaube an wen oder was? Und ich glaube, dass in diesem Teil wir auch eine Antwort auf die oben von mir offen gelassene Frage nach der Liebe, die wir nicht empfinden. Nicht alle, aber die manche oder viele von uns nicht empfinden, dass hier eine Antwort gefunden werden kann. Genau in diesem letzten dritten Teil. Dieser Satz, dein Glaube hat dich gerettet, taucht in dieser genau gleichen Form. He pistis sou sesokense, auf Griechisch genau die gleiche im Urtext. Also da kommt auch die Übersetzung, spielt überhaupt keine Rolle, weil es im Urtext genau der gleiche Satz ist. Genau die gleiche Abfolge, genau die gleichen Wörter. Auch grammatisch. Dieser Satz, dein Glaube hat dich gerettet, taucht in der gleichen Form im Lukas-Evangelium, gleich ein Kapitel später in Lukas 8 bei der blutflüssigen Frau auf. Und ich möchte Sie einfach bitten, mit mir diesen Weg zu gehen, um zu fragen, was meint Jesus mit dem Glauben? Glaube an den Herrn Jesus und du und dein Haus wird gerettet. Es taucht in der Geschichte von der blutflüssigen Frau auf, die von hinten in der Menge sich an Jesus rantastet und sein Gewand anrührt und geheilt wird. Nach Levitikus 15, das ist ein biblisches Buch, nach Levitikus 15 ist diese Frau unrein während ihres Blutflusses. Und weil sie einen Dauerblutfluss hat, über 12 Jahre, müssen Sie sich mal vorstellen, ist sie dauerhaft unrein, kann dauerhaft nicht in die Menge, kann dauerhaft nicht zum Gottesdienst. Nicht nur während ihrer Tage, weil das Gesetz in Levitikus 15 so vorschreibt. Sie dürfte also weder unerkannt sich in der Menge aufhalten, weil sie unbewusst Leute anrührt und keiner weiß, dass es eigentlich eine unreine Frau ist. Sie dürfte gar nicht dort sein. Sie müsste genauso wie die Aussätzigen immer schreien, Aussatz, Aussatz, damit jeder weiß, bloß nicht in die Nähe. Aber sie ist in der Menge und warum ist sie da? Wegen einer Person. Und sie traut sich nicht und sie kommt von hinten und rührt sein Gewand an, weil sie meint, dadurch vielleicht geheilt werden zu können. Sie darf sich nicht aufhalten in der Menge und sie darf Jesus nicht berühren. Sie tut es aber. Und zwar gegen das Gesetz. Ich möchte für alle von uns, die so, und das ist etwas Wunderbares, gesetzestreu sind, die Gebote Gottes so mit vollem Ernst halten, ich möchte diesen Satz, auch wenn er herausfordernd ist, nochmal sagen: Gegen das Gesetz Gottes in Levitikus 15 ausformuliert und auf Todesstrafe berührt die Frau Jesus Christus und macht ihn damit unrein. Und jetzt kommt's: Jesus bezeichnet diese Berührung der Frau als Glaube. Und sagt zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Genauso wie auch in unserer Geschichte die Sünderin, die uneingeladen als eine stadtbekannte Sünderin in das Haus des Pharisäers kommt, Jesus berührt und salbt. Etwas, was der Pharisäer richtig nach dem Gesetz als unrein empfindet und beurteilt. Aber diese Frau hat in Jesus Christus etwas gesehen, das sie glauben lässt, sie dürfe zu ihm kommen, trotz ihrer Sünde. Diese Frau hat in Jesus etwas gesehen, etwas erfahren, das sie glauben lässt. Sie dürfe ihn berühren und werde nicht abgewiesen, obwohl sie ihn unrein macht. Und das ist nicht nur hier, dieses etwas sehen in Jesus Christus, vielleicht was Sie auch gesehen haben und deswegen heute hier sind, dieses Sehen in Jesu Angesicht etwas, das über das Gesetz hinausgeht, ist etwas, das sich durchzieht in der ganzen Bibel, vor allem aber auch im Lukas-Evangelium, in dem Zöllner, im Tempel in Lukas 18, der ganz hinten steht, da ganz hinten, im Heiligtum und an seine Brust schlägt und Gott bittet, Gott sei mir Sünder gnädig, sei mir Sünder gnädig. Seine Augen nicht aufheben kann zu Gott, vom Pharisäer, der ganz vorne steht, verurteilt und von Jesus gerechtfertigt. In Petrus, der Jesus verleugnet vor der Kreuzigung und nach der Auferstehung, von Jesus eben nicht verleugnet und nicht verurteilt wird, sondern von ihm gefragt wird, liebst du mich? Und in dem Schächer am Kreuz, der sein Leben an die Wand gefahren hat und nun als Schwerstverbrecher am Kreuz sein verfuschtes Leben beendet, zu Recht, an der Seite eines sterbenden Messias. Und er wagt es, ich möchte mal, dass Sie ganz kurz still für sich selber mal fragen, da hängt ein Schwerstverbrecher, der sein Leben lang völlig gegen das Gesetz gelebt hat, alles an die Wand fährt, am letzten Tag seines Lebens hängt dieser Mann zu Recht am Kreuz, hat keine Chance auf Wiedergutmachung, keine Chance auf irgendwelche Schlachtopfer, auf irgendwelche Brandopfer. Das, was das Alte Testament fordert. Er hängt am Kreuz, neben ihm hängt ein sterbender Messias, den alle seine Jünger schon verlassen haben, weil das nicht der Weg ist, was sie gedacht haben, wie sie gerettet werden sollen. Ein einsamer, nach Luft ringender Messias. Blutend, geschlagen. Und dieser Verbrecher wagt es in seinen letzten Atemzügen, diesen Jesus zu bitten, seiner zu gedenken, wenn er in sein Reich kommt. Er bittet als sterbender Sünder und Verbrecher den Richter an seiner Seite, den Heiligen seiner zu gedenken. Was hat ihm den Mut gegeben? Was muss er in dem Antlitz eines sterbenden Jesus gesehen haben, dass er es wagt, diese Bitte zu stellen? Was genau meinen wir, wenn wir sagen, wir glauben an Jesus Christus? Und Jesus sagt zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Der Theologe F.F. Bruce, und ich komme langsam zum Schluss, hat mal gesagt, Schöpfung und Auferstehung, dass wir daran glauben, dass Gott alle Welt erschaffen hat, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Schöpfung und Auferstehung ist in einer Linie mit dem Gott, der selber Leben ist und Leben schafft. Das gehört zu seinem Wesen. Was aber nicht zu Gottes Wesen, dem heiligen Richter, der das Gesetz uns gegeben hat, was nicht zu diesem Wesen Gottes zu passen scheint, ist das, was Paulus in Römer 4 über Glauben schreibt. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht. Dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Woher hat er das? Woher hat Paulus diese Überzeugung? Woher nimmt sich Paulus dieses Recht, fast blasphemisch zu sagen, dass Gott, der Heilige, der das Böse und das Schlechte nicht akzeptieren kann, dass Gott Gottlose gerecht macht, Sünder, Unreine und Verlorene liebt, sucht und findet. Hier, er hat es hier, aus diesen Geschichten, aus diesen Begegnungen, die immer und immer und immer wieder in zahllosen Gleichnissen und Beispielen von Jesus erzählt werden, er hat es von hier. Aus der Begegnung mit Jesus Christus hat Paulus die Überzeugung, die nicht nur die Kirchengeschichte geprägt hat mit der Reformation, bis zum heutigen Tag, ein Gott, der am Kreuz für die Sünder, für die Gottlosen, für die, die nicht zahlen können, für die, die nicht lieben können, für die, die das eine nicht haben, der als sündloser und heiliger Gott stirbt und zu einem sterbenden Verbrecher sagt, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Wer wird ihn mehr lieben? Liebe ist nicht machbar und es ist auch gut so. Und ich glaube, dass es ganz bewusst vielleicht von Gott so gemacht ist, damit die echte Liebe heilig bleibt. Heilig, nicht manipulierbar, nicht kontrollierbar von uns gefallenen Menschen. Liebe ist nicht etwas, was wir machen können, sondern was nur von Gott geschenkt werden kann. Und in Hosea 6,6 sagt Gott, ich habe Gefallen an der Liebe, nicht an Schlachtopfern, an der Erkenntnis Gottes, mehr als an Brandopfern. Zweimal zitiert von Jesus Christus im Neuen Testament. Allein deswegen liebe ich Hosea 6,6 so arg. Ich habe Gefallen an der Liebe und an der Erkenntnis Gottes. Wir können nicht machen. Das war die Frage. Wir können nicht machen, dass wir Gott lieben. Aber wir können Gott kennenlernen. Wir können wie heute hierher kommen, um diesen Gott, der sich in Jesus Christus endgültig offenbart hat, um ihn besser kennenzulernen. Es gibt eine Geschichte, und mit diesem einen Satz möchte ich auch meine Bibelarbeit beenden. Sie kennen alle die Geschichte von Zachäus, nicht? Der kleine Mann. Und der schönste Satz in der ganzen Geschichte ist für mich dieser Satz. Zachäus wollte sehen, wer Jesus ist. Er hat nicht gefragt, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Was fehlt mir noch? Dazu fehlt ihm viel zu viel. Das sind 500.000 Millionen Denare. Das braucht er gar nicht mehr zu fragen. Das ist schon vorbei. Das fragt ein Frommer, der weiß, dass er eigentlich alles hat. So eine Frage stellt sich kein Sünder, kein Schwerstverbrecher. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Zachäus wollte nur sehen, wer Jesus ist. Lesen Sie mal die Stelle 19, 1 bis 10. Und wissen Sie, was er macht? Er verkauft die Hälfte seines Besitzes und gibt vierfach zurück von allem, was er betrogen hat. Das, was ein Kapitel früher der Jüngling nicht geschafft hat. Warum? Wie schafft das ein Sünder wie Zachäus, der nur Jesus sehen wollte, wer er wäre? Und die Frage ist, reicht das? Auch wenn man die Liebe vielleicht noch nicht hat, reicht es, einfach sehen zu wollen, wer Jesus ist? Die Bibel sagt ja, es reicht. Und von dort beginnen wir unseren Weg gemeinsam mit Gott. Es ist mein Wunsch und mein Gebet, liebe Brüder und Schwestern, dass Jumiko zu einem Ort wird, zu einem Event, wo Menschen herkommen, vor allem als erstes mit dem Ziel zu sehen, wer Jesus ist. Und es ist meine Überzeugung und meine eigene Erfahrung, die mir so schwer tut, andere zu lieben. Ich, die immer nur mich selber liebt. Dass ich sagen kann heute, Jesus soll groß werden und ich soll abnehmen. Das ist nur deswegen möglich, weil ich Jesus lieb gewonnen habe. Sonst könnte ich diesen Satz nicht sagen, von meinem Charakter her. Und weil ich das so selber gut kenne, dass keine Liebe da ist, kein Schmetterling im Bauch, gar nichts. Deswegen möchte ich das Ihnen als ein Gebet und als einen Wunsch mitgeben, weil ich das so erfahren habe. Es reicht. Herr, ich möchte sehen, wer du bist. Und deswegen bin ich hier und deswegen sind wir hier. Es reicht. Und es ist Gott, der dann die Liebe in unserem Herzen wachsen lässt, je mehr und mehr wir ihn sehen und kennenlernen. Ich möchte mit einem Gebet abschließen. Geliebter Herr Jesus Christus, Herr, was bist du für ein Gott, der Mensch geworden ist, der in diese Welt gekommen ist, weil er diese Welt liebt und nicht, weil diese Welt so rein und unbeschadet und unverwundet ist, sondern der gekommen ist, um das Verlorene zu suchen und zu finden und zu retten. Herr, wir können dich nicht lieben. Das können wir nicht selber machen und deshalb bitten wir, dass du uns diese Liebe schenkst. Was wir jedoch, Herr, dir geben wollen, ist diese Sehnsucht, dein Antlitz zu sehen, die Sehnsucht, dich besser kennenzulernen, Gottes Erkenntnis, zu erkennen, wer du bist, wie du zu uns bist, vor allem dann, wenn wir keinem einzigen Maßstab gerecht werden, wenn wir alle des Ruhmes ermangeln, den wir bei Gott haben sollten. Da ist keiner, der gerecht ist, nicht einer. Uns allen fehlt etwas, Herr. Ob es nur eins ist, 50 oder 500. Und ich möchte dir so von Herzen danken, dass du so ein liebenswerter Gott bist. Wo gibt es einen Gott, der keine Opfer will von uns, sondern Liebe und Gottes Erkenntnis? Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen erfüllst mit dem Heiligen Geist und mit der Liebe, die durch ihn in unser Herz eingepflanzt und ausgegossen wird. Hab Dank, dass du dieses Gebet erhörst, weil es in deinem Namen, in deinem Willen gebetet worden ist. In deinem Namen. Amen.